Also Narzissmus ist für mich erstmal primär keine Krankheit, sondern es ist etwas, was wir alle in uns haben. Wir haben alle narzisstische Anteile. Also Narzissmus heißt ja nichts anderes als die Selbstliebe betreffend. Das heißt, wir müssen alle permanent unser Selbstwertgefühl regulieren. Und das ist der narzisstische Anteil. Da, wo sich der männliche Narzissmus größer macht, als er ist, macht sich der weibliche Narzissmus kleiner, als er ist. Eine Kränkung ist eine mögliche Reaktion auf etwas, was von außen kommt und mein Selbstwertgefühl verletzt.
Gestalttherapie, der Podcast.
Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir, Marion Kampmann.
Und mit mir, Thilo Nonne.
Ja, Bärbel Wadetzki, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Heute mit mir anwesend ist auch Ellen Tano. Ellen Tano ist Gründerin, Ausbildungsleiterin und Therapeutin am Eichgrund-Institut für integrative Gestalttherapie. Ja, Frau Wadetzki, jetzt zu Ihrer Vorstellung. Sie sind, ich würde mal sagen, eine sehr bekannte Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin, Coach und vor allen Dingen erfolgreiche Autorin von einer ganzen Reihe von Literatur, von Büchern. Und das zumindest für mich bekannteste ist der weibliche Narzissmus, der Hunger nach Anerkennung. Sie haben sehr viele Bücher geschrieben zum Thema Narzissmus, Kränkungen und Essstörungen. Und soweit ich weiß, ist im Wesentlichen die Grundlage Ihrer Erfahrung aus Ihrer psychotherapeutischen Praxis und der Arbeit mit Gruppen, die Sie ja auch machen. Sie sind seit 1992 in München, langjährige tätige Psychotherapeutin in Bad Grönenbach, in der Klinik in Bad Grönenbach. Gefragte Rednerin im In- und Ausland, Seminarleiterin für Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sind auch Expertin, die regelmäßig im Radio und auch im Fernsehen zu sehen ist, psychologische Expertin. Ja, und Sie haben unter anderem eine Gestaltausbildung bei Miriam und Irving Polster gemacht in Kalifornien 1981. Ja, Frau Wadetzki, möchten Sie etwas ergänzen oder korrigieren?
Ach, da wird es mir ganz warm ums Herz, wenn Sie das alles so aufzählen. Das finde ich ja unglaublich. Nein, es ist alles perfekt, stimmt alles. Und ja, und die therapeutischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren natürlich in der Klinik ganz, ganz fundamental, bevor ich mich niedergelassen habe in der Praxis. Also ich glaube, ich hätte nicht diese Sicherheit gehabt, wenn ich gleich in die Praxis gegangen wäre. Und da bin ich auch meinem ehemaligen Chef unglaublich dankbar, weil auch durch die Zusammenarbeit mit ihm ist auch dieses erste Buch entstanden. Und das war eine unglaubliche Zeit dort. Also die war wirklich, die war sehr, sehr für mich persönlich als Entwicklungszeit, aber auch rein jetzt psychotherapeutisch war das sehr wertvoll. Und damit konnte ich dann wirklich gut in die Praxis gehen.
Ja, schön. Ja, Sie haben, wie ich gerade gesagt habe, bei Miriam und Irving Polster in Anfang der 80er die Ausbildung gemacht in Amerika. Was hat Sie denn nach dem Psychologiestudium zur Gestalttherapie geführt? Und weiterführende Frage, welche Erfahrungen haben Sie gemacht und haben die möglicherweise Ihre Arbeit dann auch verändert?
Also mit der Gestalt kam ich in Kontakt schon während des Studiums. Und zwar ist 1980 der Hunter Beaumont aus Amerika nach München gekommen ans Institut. Und der Willy Butollo, der damals der Professor da war von dem Institut, der hat ihn nach München geholt. Und dann habe ich den erlebt in seiner Arbeit und habe gedacht, wow, das ist ja der Erste, der tut, was er sagt und sagt, was er tut. Also wo das war für mich so stimmig. Und diese analytische Arbeit, die hieß immer, wenn ich eine Frage gestellt habe, wurde die Frage mir immer wieder zurückgespiegelt. Und ich habe gedacht, wenn ich das lange mache, dann drehe ich durch im wahrsten Sinn des Wortes. Ich fand das so furchtbar. Und in der Gestalt war es eben anders. Ich konnte Fragen stellen und habe Antworten gekriegt oder zumindest die Antwort, na ja, warte mal ab, vielleicht kannst du am Ende der Stunde dir die Antwort selber geben. Aber das ist auch eine Antwort. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und auch die Arbeit vom Hunter natürlich, weil das ist ein wunderbarer Psychotherapeut und Ausbilder. Und dann habe ich auch noch mit dem Willy Butolle und Hunter Beaumont in München zusammen auch noch so eine Gestaltgruppe gemacht nach den Polestars. Aber der Willy Butolle war auch bei den Polestars und kam zurück und hat zu mir gesagt, Bärbel, ich glaube, das wäre was für dich. Dann habe ich mich aufgemacht nach Amerika und es war für mich vor allen Dingen dieser erste Kompaktteil war für mich wirklich, ich würde sagen, unglaublich bewegend. Also ich weiß nur, hinterher kam meine Schwester nach Kalifornien, wir haben uns da getroffen und ich habe auf der Straße gestanden, es war dunkel und sie kam mit dem Taxi und sagte nur, oh, du bist ja sichtbar geworden. Das war die erste Rückmeldung, die ich gekriegt habe. Und ich habe wirklich wie so ein Polster in mir entwickeln können in der Zeit. Und das war also wirklich eine ganz tolle Zeit. Und ich habe gemerkt, Gestalttherapie ist für mich genau die Art zu arbeiten, weil sie ist lebendig, sie ist am Menschen dran, sie ist ganzheitlich und macht auch so viel Spaß. Und ja, das war wirklich ein echter Glücksfall, dass ich da hingekommen bin.
Ja. Hört sich so an, als ob Sie relativ unmittelbar dann auch Veränderungen in Ihrer Arbeit oder ja bemerkt haben oder dass die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, direkten Einfluss hatten auf Ihre Arbeit.
Naja, ich war ja damals noch im Studium, bin dann aber kurz nach, ein Jahr nach dem Studium, bin ich dann nach Grönbach gegangen an die Klinik. Und da war es natürlich sehr wertvoll, weil wir da sowieso einen humanistischen Ansatz hatten. Also wir haben sehr viel mit TA, mit Gestalt, mit Bioenergetik gearbeitet und so. Und da war das natürlich ganz organisch. Ein Teil, es hatte auch einige Kolleginnen und Kollegen, die auch Gestalttherapeuten waren. Und das hat sich natürlich dann sehr gut gefügt. Es wurde natürlich ergänzt durch viele andere Methoden und Ansätze und so. Aber es war sozusagen unsere gemeinsame Basis, war die humanistische Arbeit. Und das war natürlich hervorragend.
Sehen Sie, und den Kontakt und die Erfahrung mit Hunter Beaumont, den haben Sie, glaube ich, mit Ellen gemeinsam. Vielleicht magst du was dazu sagen, Ellen.
Ja, Hunter hat auch mein Gestaltherz entfacht. Ich hab ihn damals in einem Zen-Kloster, war er für einen Vortrag und ich habe seinen Vortrag gehört und habe entschieden, also bei diesem Menschen möchte ich meine Ausbildung machen. Und das hat dann auch alles wunderbar funktioniert. Und so war ich dann bei Hunter, auch bei Willy Butolle war ich auch. Und natürlich bei Wolf Bündig.
Ja,
schön. Also, genau, so ging es mir auch. Ich hab ihn erlebt und habe gedacht, ja, ein Mensch mit Haut und Haar, mit Herz und Verstand ist auch ja, ein wunderbarer Lehrer.
Ja. Und ich möchte nur eins hinzufügen. Also gerade, glaube ich, diese Kongruenz von ihm hat mich so fasziniert, weil das war auch mein Thema. Also das ist ja auch das narzisstische Thema. Kriege ich das, was ich nach außen zeige, mit dem kongruent, was ich innerlich fühle? Und das war mein Job. Also das war am Anfang nicht übereinstimmend. Das waren wirklich zwei verschiedene, ja, Personen, nein, Teile. Und vielleicht hat mich das deshalb auch bei ihm so angerührt, weil ich da so genau das so erlebt habe, wo ich nicht wusste, sondern gespürt habe, da geht es eigentlich hin für mich.
Ja, genau. Ja, das können wir schon gleich zur nächsten Frage vielleicht übergehen. Narzisstische Persönlichkeitsanteile. Ja, in der Begleitung mit Menschen können Sie in Kürze erklären, also einmal, was bedeutet denn persönlicher Narzissmus als Anteil, beziehungsweise woran merke ich das, kann ich das erkennen an mir selbst, dass ich darüber verfüge?
Das ist wahrscheinlich das Schwierigste.
Dass ich das auch kann.
Also Narzissmus ist für mich erstmal primär keine Krankheit, sondern es ist eine Art und Weise, oder etwas, was wir alle in uns haben. Wir haben alle narzisstische Anteile. Also Narzissmus heißt ja nichts anderes als die Selbstliebe betreffend. So, das heißt, wir müssen alle permanent unser Selbstwertgefühl regulieren. Und das ist der narzisstische Anteil. Jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen dem sogenannten positiven Narzissmus, also der Person, die das kann, die es ausgleichen kann, die sich selber unterstützen kann, und narzisstisch, ich nenne es dann manchmal auch den defizitären Narzissmus, also Menschen, die das nicht können, die so ein geschädigtes Selbstwertgefühl haben, dass sie keine Möglichkeit haben, sich selber in Versagungssituationen zum Beispiel zu stützen. Ja, also bei Kritik zu sagen, ja, okay, das ist jetzt kritisiert worden und trotzdem kriege ich mich wieder so in die Balance und habe nach einer gewissen Zeit, macht es nichts mehr. Beim Narzissmus ist es so, da bricht es durch. Weil wenn die Fassade angegriffen wird, dann ist dahinter nichts mehr. Beziehungsweise da ist niemand, der schützend für einen selber da ist. Das heißt, das sind Menschen, die deshalb auch permanent auf die Bestätigung von außen angewiesen sind, weil sie nur dann sich wirklich wertvoll fühlen. Nur wenn du mir sagst, dass ich gut bin, bin ich gut. Sagst du das nicht, dann weiß ich das nicht mehr. Dann fühle ich mich nicht mehr gut. Also es ist im Grunde, ist Narzissmus ein Schutzmechanismus vor dem Zusammenbrechen des Selbstwertes. Und von daher ist es eigentlich eine sehr kluge und sehr effektive Form, mit der Welt umzugehen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind ja alle darauf aus, uns gut darzustellen, erfolgreich zu sein, vielleicht sogar besser als die anderen. Also wir haben ja sehr viele Werte, die auf das Äußere oder auf Materielles aus sind. Und das bedient der Narzissmus natürlich. Ja? Das sind Menschen, die kommen, treten auf und sagen, hallo, folge mir, ich bin klasse. Ja? So. Man, in Amerika haben wir es auch gesehen, dass das funktioniert. Ja? Das kann zwar ganz schlimme Folgen haben, aber das ist die positive Seite. Das ist ein Motor in uns. Und ich sage immer, es ist besser, narzisstisch zu sein als depressiv, weil wenn ich depressiv bin, komme ich nicht weiter. Dann sitze ich da und alles ist furchtbar. Habe ich die narzisstische Komponente, dann gehe ich voran. Das heilt zwar nicht in dem Sinne, aber es macht mich aktiv und stärkt und hat auch viele positive Seiten. Die Schattenseite ist natürlich das Leid, was dahinter ist. Hinter dieser glitzernden Fassade steckt ganz viel Leid. Und da unterscheiden sich zum Beispiel die zwei verschiedenen Formen vom männlichen und weiblichen Narzissmus insofern, als die männlichen eher die grandios orientierten sind, die sind mit ihrer Grandiosität so identifiziert, dass sie das Leid nicht mehr spüren. Und die weiblich narzisstischen Formen, die sind mehr mit dem Leid in Kontakt und haben zwar auch eine narzisstische Fassade, aber spüren das Leid. Deshalb kommen sie auch leichter in Therapie. Da ist die Arbeit auch eine ganz andere als mit diesen Grandiosen. Ergänzen möchte ich, dass es nicht geschlechterspezifisch ist, dass es auch Frauen mit einer grandiosen Struktur gibt und Männer mit einer weiblichen Struktur. Ich habe es damals vor 30 Jahren weiblicher Narzissmus, weil damals nur von männlichem Narzissmus die Rede war. Man hat immer Narzissmus nur mit Männern in Zusammenhang gebracht und das habe ich gemerkt, stimmt eigentlich nicht. Daher kommt noch der Begriff, der ja eigentlich nicht mehr richtig stimmig ist in der heutigen Zeit. Aber gut, nennen wir es weiterhin so. Aber es sind diese zwei verschiedenen Ausprägungen und das Leid dahinter ist das, woran wir merken, es stimmt was nicht. Das war ja auch die Frage, woran merke ich diese narzisstische Struktur? Die narzisstische Struktur spüre ich im Grunde nicht, sondern ich spüre, wenn dann nur das Leid oder die Reaktion der anderen auf mich. Dass die mir sagen, mein Gott, was machst du denn da für einen Riesenbohai oder was, du traust dich nicht ungeschminkt zum Bäcker zu gehen oder so. So eine Sachen, die könnten mich auf die Idee bringen, dass ich da ein Problem habe, aber es ist sehr schwer, das selber zu erkennen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass der Begriff weiblicher Narzissmus für Sie nicht mehr so ganz passt, so aus heutiger Sicht. Wie würden Sie das denn heute nennen? Oder würden Sie noch eine Unterscheidung treffen?
Ja, ich würde die Unterscheidung nach wie vor treffen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist zu sagen, auch die Frauen haben eine narzisstische Struktur, die wir im Kontakt nicht erkennen. Den grandiosen Narzissten erkenne ich. Der tritt auf und ich habe sofort das Gefühl, oh, was für ein toller Mensch, was bin ich für ein Wurm? Ja, das ist die allererste Übertragung, die man hat. Die weibliche Form ist eine andere und trotzdem ist es auch eine narzisstische Thematik. Und ich halte es deshalb für wichtig, weil diese Menschen ja gerade in Beziehungen aufeinander kommen. Also die Grandiosen suchen sich ja meist ein Komplementärnarzisst. Das hat der Jürg Willi in den 70er Jahren beschrieben. Das, was er als Komplementärnarzissten beschrieben hat, ist im Grunde das, was ich als weiblichen Narzissmus beschreibe. Es ist der Gegenpart dazu. Die Grundstörung ist genau dieselbe. Die Erscheinungsformen sind anders. Und da glaube ich, ist es ganz gut, wenn man das auch weiß und wenn die Frauen darum auch wissen, auch um die Stärken dieser narzisstischen Struktur. Denn ich meine, die können wirklich ihre ganzen Ängste und Unsicherheiten verbergen nach außen. Sie spüren sie zwar, aber sie können sie nach außen verbergen. Und das ist zum Teil unglaublich wichtig, dass wir das können, ja? Und sozusagen auch die Stärke aus diesem Narzissmus für sich selber zu gewinnen, aber natürlich auch die Dramatik, die auf der Beziehungsebene passiert.
Okay. Ja, Sie haben ja auch ein paar Sätze gesagt zu unserer, naja, zunehmend narzisstisch geprägten Gesellschaft. Wo sehen Sie denn die Grenzen zwischen einem, sagen wir mal, normalen narzisstischen Verhalten oder Erleben und einem pathologischen Narzissmus? Ich weiß, ich habe noch gut in Erinnerung, Sie haben vorhin gesagt, das ist keine Erkrankung, und möglicherweise gibt es trotzdem sowas wie eine Grenze.
Ja, es gibt auch eine Erkrankung und das ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die liegt sozusagen am äußersten Rand des Kontinuums. Also man kann den positiven Narzissmus entweder in die Mitte setzen oder am Anfang, das ist völlig egal, da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber man kann sagen, okay, hier ist der positive Narzissmus, das gesunde, in Anführungsstrichen, intakte Selbstwertgefühl. Und dann gibt es eine Bandbreite von dort bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und da sind alle verschiedenen Formen von narzisstischen Anteilen oder Anhaftungen aufgelistet. Und am Ende steht das, was man wirklich auch diagnostizieren kann als narzisstische Persönlichkeit, was der Kernberg zum Beispiel auch den malignen oder den bösartigen Narzissmus nennt. Da wird es wirklich pathologisch in dem Sinne, dass es auch im Kontakt nicht mehr in Ordnung ist. Alles andere sind Spielarten. Und das ist wirklich spannend, weil man kann unterschiedliche Dinge tun und einmal ist es narzisstisch und einmal ist es nicht narzisstisch. Also zum Beispiel eine große Betonung der Körperlichkeit, Sport treiben, gesund essen und sich fit halten. Ja? Das kann aus der narzisstischen Sicht kann es sein, nur dann, wenn ich fit bin, gestählt und so, dann bin ich liebenswert und in Ordnung. Und ein anderer sagt, nee, ich brauche das, um gesund zu bleiben, weil ich kann nicht alles essen, das tut mir nicht gut, ich muss mich bewegen, ich muss schauen, dass ich mich jetzt nicht körperlich irgendwie vernachlässige. Das ist eine ganz andere Motivation. Also von daher ist es manchmal so schwer, das rauszufinden, was ist wie narzisstisch. Aber wir finden es raus, immer dann, wenn wir in Kontakt mit diesen Menschen sind. Weil Narzissmus ist ja nicht eine individuelle Geschichte, sondern ist ja ein Beziehungsproblem. Narzissmus hat immer mit gestörten Beziehungen zu tun. Und in den Beziehungen stellt sich dann raus, was ist mein Gegenüber? Ist das ein sehr selbstbezogener Mensch, der gar keine Empathie für mich entwickeln kann? Oder aber ist es jemand, mit dem ich eine gute Bindung eingehen kann und wo man in einem Dialog miteinander schwingen kann. Das können narzisstische Menschen nicht und daran wird man es dann auch merken. Zwar nicht gleich am Anfang, sondern leider immer erst später, aber man merkt es dort.
Und sehen Sie Grenzen in der Gestalttherapie, so in der Arbeit mit also pathologischem Narzissmus?
Naja, da haben eigentlich im Grunde alle Methoden ihre Grenzen, weil das Menschen sind, die oftmals gar nicht in Therapie kommen, weil sie den Leidensdruck nicht haben. Deshalb sagen ja auch manche Leute, der Lütz sagt es zum Beispiel, deshalb ist es keine Krankheit, weil sie nicht leiden. Das halte ich für nicht ganz angemessen, weil das Leid ist dann außerhalb. Die Leute leiden unter diesen Menschen. Also es ist im Grunde eine Projektion des eigenen Leids auf die anderen. Ja? Und von daher ist es manchmal sehr schwer, diese Menschen zu erreichen. Sie kommen in der Regel erst dann, wenn sie wirklich in richtiger Not sind. Das heißt, wenn die ganzen narzisstischen Stabilisatoren wegbrechen. Der Job, die Ehefrau sagt, ich gehe, oder das Kind wird krank, oder. Wenn also das Gerüst nicht mehr funktioniert und die Leute in die Krise kommen, dann haben sie eine Chance. Also das ist bei dem Grandiosen sozusagen der Weg. Mhm. Von daher denke ich, ist Therapie immer nur dann möglich, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte was verändern, weil ich komme so nicht weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich auch für die Gestalt ist sehr schwer. Aber was natürlich der Vorteil der Gestalt ist, ist die Beziehungsgestaltung, die ja bei der Gestalt eine wesentliche, wenn nicht überhaupt die wesentlichste Rolle spielt. Und da habe ich natürlich als Gestalttherapeuten Möglichkeiten sowohl der Diagnostik als auch des Umgangs mit dem anderen und kann jemanden, der möglicherweise nicht motiviert ist, eventuell auch erreichen mit etwas, was ich anbieten kann. Aber es ist schwierig mit Leuten, die einfach so viel Angst haben vor Therapie, dass sie sich nicht trauen, sich zu öffnen.
Ja, dann wären wir bei einer weiteren Frage. So, Sie haben eben gesagt, die Gestalttherapie hat Möglichkeiten, mit narzisstischen Verhaltensweisen umzugehen. Und es gibt vielleicht auch Interventionen oder eine bestimmte Haltung. Können Sie da noch etwas dazu sagen, was Sie für geeignet halten, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Therapieverformen, was aus dem Gestaltkonzept?
Also was ich ganz, ganz spannend und wichtig finde, ist dieses Konzept von Frank Petermann, das Expanded Self. Das ist ja etwas, was nicht sehr weit verbreitet ist, aber ich halte es für etwas ganz Wesentliches, weil er beschreibt, wie narzisstische Menschen im Kontakt das Gegenüber entpersonalisieren und neu definieren. Das heißt, wenn ich als Therapeutin einer narzisstischen Person gegenüber, dann laufe ich immer Gefahr, in dieses Expanded Self hineingezogen zu werden. Das heißt, Expanded Self heißt ja ausgedehntes Selbst. Die vereinnahmen das Gegenüber und nehmen denen die Identität weg und definieren sie selber. Meistens so, dass sie ihre eigenen Leitanteile auf diese Person projizieren und die Person identifiziert sich damit. Das ist diese schöne projektive Identifikation, die wir aus der Psychoanalyse kennen. Es ist so. Wir fangen plötzlich an, uns mickrig zu fühlen. Wir sind nicht mehr wir selber. Wir schauen nur nach dem anderen. Mache ich alles richtig? Und sind wie, ich sage immer, wie eine Schlange, wie ein Kaninchen vor der Schlange. So, dann sind wir nicht mehr handlungsfähig. Und das kann natürlich in einem therapeutischen Setting, kann es dann dazu führen, dass die gesamte Beziehung abbricht oder aber es in einen Kampf reingeht, ja, oder in eine Dominanz durch den Klienten zum Therapeuten oder zur Therapeutin. Ist natürlich nicht gewollt. Das heißt, wenn ich um diesen Mechanismus weiß, dann, wenn mir das dann passiert, dann kann ich natürlich da wieder rauskommen, indem ich Distanz mache und wieder bei mir ankomme und sage, das hat ja mit mir gar nichts zu tun, das hat ja mit diesem. Und dann weiß ich natürlich, dass das eine sehr stark narzisstische Person ist, die es nötig hat, mich wegzumachen, weil ich bedrohlich bin. Ja, so. Und dann kann man immer noch gucken, gibt es von dort aus dann eine Möglichkeit, mit dieser Person zu arbeiten? Und es gelingt manchmal, es gelingt nicht immer. Also ich merke zum Beispiel, dass ich nicht mehr mit grandios narzisstischen Männern arbeite. Es hat keinen Sinn, weil da laufen untergründig Prozesse, die so negativ sind. Ja, und das bringt gar nichts. Ja, was da genau ausgelöst wird, weiß ich bei mir nicht, aber das ist auch dieses Expanded Self. Ja, ich zwinge dich in eine Ebene, wo du eigentlich nur noch dich bedroht fühlen kannst. Ja, und deshalb sage ich, diese Menschen müssen zu Männern. Die haben keinen guten Vater gehabt. Die brauchen einen männlichen Therapeuten, ein männliches Gegenüber, wo das eben nicht so passiert. Ja, aber all das Wissen drum, glaube ich, ist ganz, ganz wertvoll. Und dann kann ich natürlich wirklich schauen, ist es möglich, eine Ebene zu finden, auf der wir miteinander umgehen können, auf eine gute Art und Weise. Und die ganzen Mechanismen der Verwirrung und Verführung und so weiter, klar, die passieren auch in anderen Therapien, aber vielleicht sind wir da noch ein bisschen wachsamer, weil wir eben so auf die Beziehung fokussieren und auch in Kontakt mit uns bleiben und sagen, stimmt es noch? Passt es überhaupt noch? Oder läuft hier was völlig schief? Ja? Und es geht ja nicht darum, jetzt was richtig zu machen, sondern wirklich authentisch im Kontakt zu sein. Und das, denke ich, ist sicherlich eine Stärke der Gestalttherapie.
Ja, und bei dem, was Sie gerade gesagt haben, wird auch so deutlich, dass ich mir als Therapeutin oder als Therapeut meine eigenen narzisstischen Anteile natürlich nicht nur anschauen, sondern auch bearbeiten muss, denn sonst erkenne ich das nicht.
Ja, völlig richtig. Das haben wir damals in der Klinik gemacht, in Grönbach. Das war ja auch ein bisschen eine narzisstische Klinik. Wir waren einfach die Tollsten. Waren wir natürlich auch, ja. So. Und dann irgendwann haben wir uns mal hingesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich mit unserem Narzissmus? Und es war sehr, sehr spannend. Greifen, was bedeutet das? Ja? Versuche ich was darzustellen, was ich nicht bin? Ja? Oder wo hinkt immer meine Seele hinter dem hinterher, was ich toll finde und wie ich meine, sein zu müssen? All diese Dinge, das fand ich toll und wir haben es in der Gruppe gemacht. Also es war nicht nach dem Motto, du bist einer oder du, sondern wirklich mal zu schauen, da haben sich natürlich auch spezielle Leute gefunden, ist ja Logo, ne? Ist klar. Und auch unser damaliger Chef, der Conny Staus, der war ja auch so ein, wie ich immer sage, so ein erlöster Narzisst, ja. Es war ein herzensguter Mensch, aber er hatte schon so seine narzisstischen Ecken. Und er ließ sich aber auch darauf ansprechen, ja. Nicht immer, aber immer wieder. Und das war natürlich schon toll, das miteinander auch so auszutauschen und da aneinander auch zu heilen und sich eben auch mit diesem ganzen Krankheitsbild in Anführungsstrichen, Narzissmus mal zu beschäftigen, denn die Menschen waren ja auch in der Klinik drin, also als Patienten. Ne? Und das war schon gut. Und das heißt, dass ich sozusagen wachsam sein muss, was meinen narzisstischen Anteil anbelangt. Und da beginnt es dort, wo ich das Gefühl habe, nein, wo ich in die Überzeugung habe, mein Klient muss gesund werden und muss einen guten Prozess machen, damit ich eine gute Therapeutin bin. Und das ist eine Krankheit von Psychotherapeuten. Alle wollen die besten Therapeuten sein. Das ist unsere narzisstische Ecke. Und da, das ist an sich nicht schlimm, aber das heißt, was da passiert, ist die Ausbeutung der Klienten. Die können sich ja gar nicht entwickeln, wie sie wollen. Die müssen sich ja entwickeln, wie ich will, dass sie werden. Das ist das narzisstische System.
Genau.
Und wenn du so bist, wie ich dich haben will, dann bist du die beste Klientin und ich bin die beste Therapeutin und dann ist alles gut. Ha, ha, ha. Dann machen wir die Therapie im falschen Selbst und es passiert gar nichts.
Im
Oder nicht das.
Gegenteil, genau, im Gegenteil, es wird vielleicht schlimmer, ja?
Genau, es verfestigt sich. Ne?
Genau.
Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, ich gebe dich frei, Klientin und Klient. Du kannst alles machen, was du willst. Mein Selbstwert hängt nicht davon ab, wer du bist und wie du bist. Das ist eine tolle Aufgabe, dahin zu kommen. Und dann macht Arbeit Spaß.
Dann und der Grundsatz der humanistischen Therapien, wie Gestalt eben auch. Ne?
Genau, genau, genau. Und ich weiß noch, wie gekränkt ich war durch eine Kollegin, als ich aus dem Urlaub zurückkam, hatte die meine Gruppe vertreten. Und ich kam zurück und habe gesagt, also weißt du, ich habe erstmal in deiner Gruppe so richtig aufgeräumt. Gedacht, oh, hoffentlich hört das keiner. Ich bin eine schlechte Therapeutin. Da muss jeder durch. Das ist so. Aber wenn man da durch ist, dann kann man nur sagen, okay, Leute, ist alles gut. Ich bin gut, du bist gut.
Genau.
Ja, schön. Sie haben eine ganz herzerfrischende Art, über Ihre Erfahrungen zu sprechen. Das ist sehr lebhaft und belebend, ganz wunderbar. Ja, Sie haben vorhin schon, oder wir haben schon über das Thema weiblicher Narzissmus, männlicher Narzissmus gesprochen. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal so in ein, zwei Sätzen den Unterschied darstellen? Mhm. Nochmal kurz und knapp.
Okay, also man kann sagen, da wo sich der männliche Narzissmus größer macht, als er ist, macht sich der weibliche Narzissmus kleiner, als er ist. Da, wo Menschen mit einer weiblich-narzisstischen Struktur anhänglich sind, mit Überanpassung versuchen, die andere Person für sich zu gewinnen, ist die männliche Form eher die Beziehungsvermeider. Und das Problem von beiden ist, dass sie keine gute Beziehung miteinander haben können, weil sie beide eigentlich Angst vor Nähe haben, aber zugleich das große Bedürfnis, geliebt zu werden. Ne? Und dann kämpfen sie und sie kämpfen unterschiedlich. Da, wo der grandiose Narzisst sich sozusagen darstellt und strahlt, ist die weiblich-narzisstische Form die Bewunderin. Also die stellt sich nicht unbedingt in die erste Reihe, sondern lebt von dem Schein, den dieser Mensch auf sie ausübt oder auf ihn und gibt zurück die Bewunderung. Das heißt, beide haben eine Selbstwertstärkung. Der eine oder die eine durch die Bewunderung und die andere Person dadurch, dass sie mit so einem bewunderten Menschen zusammen ist. Ja? Deshalb umgeben sie sich auch meistens mit Menschen, die Namen haben oder spielen damit den Namen rum. Also letztendlich ist es, wenn man so will, kann man sehr viele Ebenen nehmen. Das haben wir schon gesagt. Die Kompensation der eigenen Schwäche ist bei dem Grandiosen durch die Grandiosität und bei der anderen Form durch Überanpassung, aber auch Leistung und Attraktivität. Also dieses Fixiertsein auf, ich muss schön sein, damit ich liebenswert bin. Das ist bei Frauen natürlich noch ausgeprägt. Da hat sich aber auch gesellschaftlich doch schon einiges gewandelt in den letzten 30 Jahren. Wichtig ist auch noch die Form der Aggression. Die Aggression ist bei der grandios-narzisstischen Form sehr viel direkter und entwertender. Und bei der weiblichen Form ist es mehr über Verweigerung. Also da geht es nicht so um diese richtige, klare Aggression, sondern mehr dieses unterschwellig sein, also Verweigerung, Trotz und Entwertung, interne Entwertung des anderen. Also der eine macht es laut nach außen und die andere macht es innerlich. Und da sind natürlich in Beziehungen ist das ein heißer Kampf. Also er, der Männliche, wertet sich auf und macht sich unangreifbar und sie macht sich klein und zum Opfer. Mhm. Also das sind so ein paar Dimensionen. Das heißt, es ist immer das Gegensatzpaar. Deshalb passen sie auch so wunderbar zusammen. Aber nur für eine gewisse Zeit. Deshalb ist es auch so wichtig, und das möchte ich wirklich betonen, im Netz wird immer wieder von narzisstischen Beziehungen gesprochen, von dem bösen Mann und der armen Opferfrau. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Weil erstens gibt es nicht Opfer und Täter. Natürlich, Täter werden sie, wenn sie anfangen, gewalttätig zu werden. Das ist völlig klar, aber das ist ja die juristische Ebene. Die psychologische Ebene ist so gefährlich, sich als Opfer zu definieren, weil dann habe ich gar keine Kraft mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder seinen Anteil an der Beziehung nimmt und sagt, wie gestalte ich mit dem anderen zusammen eine narzisstische Beziehung? Und nicht zu sagen, du bist der böse Mensch und ich bin die Gute. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da fällt man so schnell rein. Und das ist so weit verbreitet im Moment. Da muss man auch in der Therapie natürlich aufpassen, wenn die Frauen kommen und von ihren bösen Männern erzählen. Nicht sich sozusagen solidarisch gegen den Mann dann. Ne, es geht ruckzuck. Da muss man auch so verdammt aufpassen. Ne? Sie unterstützen und trotzdem nicht in die Entwertung des Mannes hineinzugehen, bevor ich ihn nicht selber erlebt habe.
Absolut. Und dann wären wir schon bei dem Thema Kränkungen. Ja? Das ist ja ein weiteres großes Arbeitsthema. Sowieso und mit dem Thema Narzissmus sowieso. Könnten Sie uns kurz erklären, was eine Kränkung ist und wie so die üblichen Reaktionsmuster verlaufen?
Also, eine Kränkung ist eine mögliche Reaktion auf etwas, was von außen kommt und mein Selbstwertgefühl verletzt. Und ich sage mögliche Reaktion, weil eine Kränkung nicht automatisch auftauchen muss, sondern ich selber interpretiere das, was kommt, als eine Entwertung gegen meine Person, also als eine Kränkung. Das hat den großen Vorteil, dass ich Kränkungen nicht hilflos ausgeliefert bin, sondern sie mitgestalte und sage, du sagst zu mir, du blöde Kuh, dann kann ich entweder sagen, oh, wie furchtbar, oder ich lehne mich zur Seite und lasse die blöde Kuh an mir vorbeischieben. Oder ich sage, ach bitte schön, nimm doch deine Kuh und geh damit auf die Wiese. Das hat mit mir nichts zu tun. Das sind verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und warum wir gekränkt sind, ist meistens dann, wenn die blöde Kuh auf einen wunden Punkt trifft. Da, wo ich mich selber als blöde Kuh erlebe. Dann ist es natürlich nur das, was ich selber denke und erlebe, formuliert der andere und schon sitze ich drin. Also, Kränkungen haben den großen Vorteil, dass wir etwas von uns erfahren, wo wir unsere wunden Punkte haben und wie wir die dann auch wiederum schützen können.
Ja, Sie haben gerade auch was Wichtiges gesagt, dass Kränkungen auch immer mit Eigenverantwortung zu tun haben. Das heißt, wenn ich etwas als Kränkung erlebe, dann ist es wichtig, dass ich mich damit beschäftige und nicht es dem anderen zuschiebe.
Genau, richtig. Genau. Und das heißt nicht, dass ich das Verhalten des anderen entschuldige. Das kann unmöglich sein, dieses Verhalten. Trotzdem muss ich es nicht als Kränkung verarbeiten in mir. Ich kann sagen, so gehst du nicht mit mir um. Das ist die richtige Abwehr, ja? Statt in diese Kränkungswut zu gehen und dann auf den Rachetrip und diesen Menschen irgendwie kaputt machen. Ich habe gerade vor 2 Tagen einen tollen Film gesehen, bezogen auf Kränkung und Narzissmus, eine verhängnisvolle Nacht mit dem Matthias Brandt und ich habe ihren Namen vergessen. Das ist so toll beschrieben. Das ist wirklich perfekt, ja? Da geht es auch um Kränkung und um Rache. Es geht ganz viel um Rache. Also er ist ein wirklich sehr schwer maligner, narzisstischer Persönlichkeit. Und wo er durch die Zurückweisung sie letztendlich verfolgt und umbringen will. Das ist die Kränkungswut. Ja? Und die führt auf der ganzen Welt, führt sie zu Kriegen, zu Auseinandersetzungen, ne? Ich meine auch, was jetzt mit den ganzen Corona-Gegnern passiert. Die sind gekränkt. Das ist eine Kränkung, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Ja, ich bin ein autonomer Mensch. Ich mache eine Maske, wann ich sie will. Und nicht, wenn du mir das sagst. Ja, da ist auch eine Kränkung neben der ganzen politischen Seite, aber auch mit dabei. Das heißt, Kränkungen sind etwas, was uns permanent begleitet, was wir oft nicht spüren und was dann in destruktivem Verhalten und Beziehungsabbruch endet. Weil Kränkungen immer mit dem Gefühl von Ohnmacht, Erniedrigung, Beschämung, Beleidigung und Wut, Kränkungswut zu tun hat. Ja? Und das sind so unangenehme Gefühle, dann bin ich natürlich lieber wütend, als dass ich mich ohnmächtig fühle. Ne? Also haue ich dem anderen eine auf die Rübe und dann bin ich wieder da. So. Und darum geht es nicht, sondern es geht meiner Meinung nach darum, dass wir mit unseren Kränkungsreaktionen uns mal wirklich bewusst machen, was wir da für Unheil anrichten, auch im Kleinen. Ja? Nur weil der andere nicht meiner Meinung ist, kriegt da einer auf die Rübe. Ja? So wird er an der Tankstelle einfach mal umgelegt. Ja? Das sind Sachen, wo ich denke, das beginnt im Kleinen und endet im Großen und hat damit zu tun, dass wir mit unserer Kränkungswut nicht umgehen können, weil wir uns nicht wirklich abgrenzen können. Abgrenzung ist ganz was anderes als Kränkungswut. Weil die schützt die Beziehung, die beschützt mich, die Kränkungswut beschützt mich nicht. Dann komme ich vielleicht in Knast oder sonst wie. Ja? Und deshalb halte ich das Thema Kränkung für unglaublich wichtig, auch gesamtgesellschaftlich, weil daraus sehr, sehr viel Destruktivität entsteht. Wir können für uns selber gucken, wo fange ich an, destruktiv zu werden und wo geht es darum, wirklich konstruktiv mit meiner eigenen Verletzung umzugehen und zu sagen, ja, da hat mich jemand an meinem tiefen Punkt erwischt. So, und dann kann ich auf die Suche gehen, wer hilft mir, damit umzugehen, vielleicht eine Therapie zu machen, zu lernen, wie kann ich meinen wunden Punkt lösen. Dann muss ich nicht den anderen umnieten, sondern dann bin ich bei mir und kann das so lösen, dass ich irgendwann längst nicht mehr so stark auf diese Verletzungen reagiere.
In einer Ihrer Veröffentlichungen habe ich eine Einteilung in der Reaktionsmuster nach einer Kränkung in defensiv und offensiv gelesen. Fand ich ganz spannend. Können Sie erläutern, was genau Sie damit meinen?
Also, es gibt Menschen, die reagieren sofort aggressiv nach außen und hauen dem anderen eine auf die Rübe. Ja? Und es gibt die Reaktion, wo ich meine Aggression mehr gegen mich richte. Ja? Also, dass ich dann selber mich niedermache oder mich selber beschädige und auch sozusagen den anderen eben zum Beispiel durch Trotz oder Verweigerung strafe. Ja? Das ist fast wieder dasselbe Muster wie beim Narzissmus. Ne? Einmal so nach außen und einmal mehr nach innen. Und es ist natürlich so, dass wir Menschen viel, viel variationenreifer sind, als jede Theorie sein kann. Das heißt, wir haben vermutlich beide Anteile in uns, aber wir haben unter Stress so Lieblingsformen. Und die eine geht eben dann zurück und das endet dann eventuell im Suizid und die anderen gehen nach vorne und das endet dann möglicherweise im Amoklauf. Na, Amoklauf nicht, weil da bringen die Leute sich auch um, sondern ich niete die anderen. Ich mache die anderen fertig.
Ja, unbearbeitete Kränkungen führen in der Tiefe ja immer auch zur Rache. Die Rache, die über Jahre schwelen kann, bis sie zum Ausbruch kommt. Ne? Und ich glaube, gesellschaftlich, Sie haben das schon angesprochen, wenn wir schauen, unsere Gefängnisse sind ausgebucht und es gibt viele Studien, die belegen, dass, ich glaube, über 70% der Taten sind zurückzuführen auf Rache, auf Destruktivität und letzten Endes auf Kränkungen.
Genau, richtig.
Verdaute Kränkungen, ja.
Ja. Und diese massive Destruktivität ist meiner Meinung nach schon sehr früh angelegt. Also viele Menschen, mit denen ich auch gearbeitet habe, haben gesagt, ich fühle mich vom Leben betrogen, weil ich so wenig gekriegt habe. Ja, ich habe Liebe nicht gekriegt und mein Bruder hat sie gekriegt und ich habe kein Essen gekriegt oder ich habe keine Anerkennung gekriegt, keine Würdigung gekriegt. Das alles hinterlässt natürlich Spuren in der Seele und das kann gut sein, dass sich das dann immer weiter aufbaut und irgendwann, wenn irgendwie ein wunderbarer Mechanismus ist, dann geht's nach außen. Ja. Ne? Ich meine, früher war Startbahn West, da waren ja auch viele, die gegen ihre Eltern gekämpft haben, ne? Haben da auf der Startbahn ihre Aggression sozusagen rausgelassen. Und das gehört auch dazu. Wir müssen natürlich auch mit unserer mit unserer Wut lernen umzugehen, aber eben auf eine nicht zerstörerische Art und Weise. Das geht nämlich auch. Und das können wir in der Therapie natürlich lernen.
Ja, in einer gesunden Aggression.
Genau.
Ja.
Ja.
Was halten Sie denn, Frau Wadetzki, für wesentlich im Umgang mit Kränkungen? Gibt es sowas wie Grundkompetenzen, die jeder Therapeut, jede Therapeutin benötigt oder haben sollte, auch Gestalttherapeutin unter Umständen für die Begleitung von Menschen, die mit Kränkungsreaktionen ein Thema haben?
Ja, also ich glaube, die Grundkompetenz wäre, keine Angst zu haben vor Kränkungen. Also ich erlebe es immer wieder, dass Therapeuten und Therapeutinnen sich nicht trauen, etwas anzusprechen, weil sie dann Angst haben, dass sie dann wumm, mit der ganzen Aggression konfrontiert werden, die aus der Kränkung heraus dann geschieht. Ja? Sondern zu sagen, okay, Kränkungen gehören zum Leben, Punkt. Ja, ist so, so. Und wenn ich weiß, dass mein Gegenüber oder wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist sehr kränkbar oder kommt vielleicht wegen Kränkungssituationen in die Therapie, dann werde ich dieses Thema sofort sprechen und sagen, wissen Sie was, ich glaube, das kann zwischen uns auch passieren. Ich werde irgendwas tun, was Sie kränkt. Und es ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist toll, wenn es passiert, weil dann haben wir dieses Thema zwischen uns und dann können wir damit umgehen. Aber dazu brauche ich sie, dass sie mir das dann auch sagen oder dass sie sich fragen lassen von mir. Ja? So. Das nimmt unglaublich viel Druck, auch von den Klienten nimmt es ganz viel Druck, weil sie dann sagen, okay, das darf sein, eine Kränkungsreaktion darf sein, natürlich bei uns und genauso auch bei den anderen. Also wenn ich nochmal zu meiner therapeutischen Kompetenz gehe, muss ich schauen, wo bin ich kränkbar? Zum Beispiel an der Stelle, wo jemand sagt, das machen Sie aber nicht richtig. So, also da bin ich gezwungen, das aufzuräumen, ja? Dass ich da nicht reinfalle. Und dass ich, wenn etwas kommt, wo ich sage, nee, das geht jetzt wirklich unter die Gürtellinie, dass ich dann auch ein Stoppschild mache und sage, so nicht. Also ich höre mir vieles an, aber das höre ich mir nicht an. Ja? Und zu trennen, ist das, was da kommt, hat das was mit mir zu tun oder nicht? Dazu gibt es eine tolle Methode, dass man einen zusätzlichen freien Stuhl hat, den man dann ganz schnell dahin schieben kann und sagen, okay, erzählen Sie es mal diesem Stuhl. Dann ist man auch raus aus irgendwelchen wirklich anstrengenden, aggressiven Prozessen, die mit einem selber gar nichts zu tun haben. Also damit vermeidet man auch eine Kränkungsreaktion unsererseits. Und dann zum Beispiel auch, was ich wichtig finde, manchmal werden Therapien abgebrochen. Man weiß nicht, warum die Person nicht mehr kommt. Meine Erfahrung ist, es ist immer eine Kränkung gelaufen. Sie haben sich durch mich gekränkt gefühlt. Ich kann da heutzutage drüber stehen und sagen, ja klar, aber es kann passieren. Und was ich dann mache, ist, ich versuche, den Kontakt aufzunehmen. Und manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Da habe ich schon mal die Antwort gekriegt, das müssen Sie doch selber wissen, was passiert ist. Habe ich gesagt, schade, weiß ich leider nicht. Hätte es gern mit Ihnen besprochen. Es gibt auch Leute, die rufen selber an und sagen, ich komme nicht mehr. Dann kann man sagen, ach, warum denn nicht? Spannend, kommen Sie mal her, erzählen Sie mir mal. Und dann kann sein, dass Sie dann Ihre Kränkungserfahrung mitteilen. Ne? Und das Tolle ist, oftmals reicht das schon, das auszusprechen, zu sagen, Sie haben mich da überhaupt nicht verstanden. Das war sowas von gemein. Ja, dann kann man nur sagen, sorry, tut mir echt leid, das habe ich anscheinend anders verstanden. Und dann, weil das ist das, was wir in Kränkungen brauchen. Wenn wir gekränkt sind, brauchen wir im Grunde ein Gegenüber, was uns anschaut und was sagt, ach, das ist, tut mir aber leid. Das wollte ich ja gar nicht. Also außer man will jemanden speziell kränken, aber davon gehen wir mal jetzt gerade nicht aus. Das gesehen werden im eigenen Leid durch die andere Person. Das ist das, was uns heilt. Die andere Person muss es nicht verstehen. Die kann sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was mit dir los ist. Und ich fühle mit dir. Ich finde es sehr schrecklich, wie traurig oder wie wütend du jetzt gerade bist. Das ist das, was wir brauchen. Und das kriegen wir in der Regel nicht, wenn wir in einem Kränkungskonflikt mit einem anderen Menschen sind. Wir kriegen es nicht. Dann kriegen wir dann patsch, 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 patsch und dann gibt es einen Krieg und dann eskaliert es und dann irgendwann bringen wir uns um gegenseitig. Und das ist deshalb Zeit lassen. Wenn ich einen Kränkungskonflikt habe, Zeit lassen, ganz viel Zeit lassen. Manchmal gelingt es nicht. Ich hatte leider auch eine Kollegin, da ist es nicht mehr gelungen, dass wir es haben klären können. Es ging nicht. Ich konnte nicht. Und da muss man auch sagen, du, ich kann jetzt im Moment nicht. Lass mir bitte meine Zeit. Ich komme auf dich zu, wenn es für mich stimmt und wenn es 2 Jahre sind. Aber das ist immer noch besser, als wenn viele Scherben kaputt gehen. Denn wir müssen wissen, gerade die Menschen, die uns wichtig sind, die sind für uns viel verletzender als andere. Das heißt, wenn ich diese Person dann aussondere und sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich breche den Kontakt ab, dann verlieren wir Freunde und wichtige Menschen. Und das ist viel zu schade, als dass man das tun sollte.
Ja, Frau Wadetzki, es hört sich alles sehr leicht und einfach an. Und ich ahne, oder mehr noch als ahne, ich weiß, dass dahinter auch sicherlich auch ein langwieriger Prozess der eigenen Persönlichkeitsentwicklung steht und auch dem sich stellen von schwierigen Themen, auch dem Thema Kränkungen. Und da wird so deutlich, dass es für unsere therapeutische Arbeit so wichtig ist, dass wir uns unsere eigenen Anteile anschauen und bearbeiten müssen. Denn dann wird es genauso leicht, wie Sie gerade beschrieben haben.
Vor allen Dingen war, glaube ich, annehmen, dass wir sagen, ja, ich bin ein kränkbarer Mensch. Ja, so ist es. Punkt.
Genau,
Okay.
erstmal, ich bin überhaupt ein Mensch und
Ja.
Menschen sind kränkbar.
Genau. Und ich darf das. Ich darf kränkbar sein. Das ist
Ja.
der erste Schritt, ist zu sagen, ja, ich fühle mich gekränkt. Punkt. Das alleine ist schon unglaublich wichtig, dass wir uns dafür nicht entwerten oder sagen, ich muss es wegstecken, oh, es macht doch mir nichts. Wenn mir so einer kommt, denke ich mir, naja, hallo. Sondern dass wir sagen, ja, wehgetan. Und ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst.
Und das finde ich ja auch das Feine an der Gestalttherapie, dass wir einen großen Wert auf ja, das bubersche Prinzip, im Dialog zu bleiben, ja, von Wesenskern zu Wesenskern immer wieder versuchen, den Kontakt zu halten, um eben Kränkungen zum Beispiel auch Raum zu geben,
Ja.
dass die überhaupt benannt werden darf, ne?
Und das ist zum Beispiel im Kontakt mit narzisstisch strukturierten Menschen ein großes Problem, weil die haben keine Ich-Du-Beziehung zu uns. Die haben eine Ich-Es-Beziehung. Du bist für mich da, dass du mich bewunderst. So, und mit solchen Menschen kann ich keine Kränkung besprechen. Da ist kein Herz-zu-Herz-Kontakt. Ja? Da muss erstmal ein Herz-zu-Herz-Kontakt entstehen durch die vielen Kränkungen, die vorher passiert sind. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig als Therapeuten, dass man diesen Menschen klar macht, hallo, hier sitzt eine Person mit Gefühlen und mit Wünschen und nicht ein Roboter.
Und
Ja?
das braucht Zeit, ganz viel Zeit.
Zeit und Sicherheit als Therapeutin. Zu sagen, ich bin auch wichtig. Es geht nicht um mich, aber ich bin wichtig. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, Frau Fadetzki, jetzt haben wir sehr viel zum Thema Kränkungen und Narzissmus gehört. Und ich habe gerade gedacht, eigentlich könnten wir noch mindestens zwei Podcast-Folgen drehen dazu. Sehr spannend. Ich würde jetzt dennoch für die heutige Folge Ihnen gerne eine Abschlussfrage stellen, oder eigentlich sind es zwei Abschlussfragen. Unsere Abschlussfragen sind immer ein bisschen persönlich. Was wünschen Sie sich denn für die Psychotherapie oder für die Gestalttherapie in den nächsten Jahren? Und die zweite Frage, noch ein bisschen persönlicher, was wünschen Sie sich für sich selbst für die nächsten Jahre?
Also für die Gestalt wünsche ich mir, dass sie nicht verschwindet, sondern dass sie wirklich dabei bleibt, weil ich merke immer wieder, wenn ich jetzt was überhöre über Schematherapie oder über dies oder jenes, dann denke ich mir, Mensch, da sind so viele Sachen, die in der Gestalt schon drin sind. Und ich habe so den Eindruck oder ich habe die Befürchtung, dass die Gestalt ja, irgendwie überrannt wird von den vielen anderen Methoden, die da immer wieder entstehen. Und da wünsche ich mir wirklich, dass die bleibt und in ihrer Bedeutung wirklich auch anerkannt wird. Und ich meine, wie das passieren kann, weiß ich selber auch nicht, aber das wäre mein großer Wunsch, dass die Fahne der Gestalt sozusagen hochgehalten wird, ne? Weil sie ist wirklich ein sowohl ein therapeutisches als auch ein philosophisches Konstrukt und ein politisches dazu. Also sie vereint so viel, dass ich denke, das ist so wichtig auch in der heutigen Zeit, ne? Und was ich mir für mich, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also ich bin ja gerade dabei, mich mit meinem Alter auseinanderzusetzen und wünsche mir, dass es ein bisschen ruhiger wird bei mir. Also es wird nie ganz ruhig sein, das weiß ich, weil das passt auch gar nicht zu mir. Aber ich fange jetzt schon an, ganz viele Dinge nicht mehr zu tun und sage viele Dinge ab. Ich bin sehr froh um die Online-Arbeit, weil ich dann nicht mehr so viel mit dem Koffer auf dem Bahnhof stehen muss, weil ich sage, ich will das nicht mehr. Das ist mir einfach zu anstrengend. Und trotzdem möchte ich verbunden sein, auch in der Arbeit. Und von daher ist das ein tolles, tolles Medium. Ja, und ich wünsche mir eine gute Balance zwischen Arbeit und zwischen Freizeit. Also das ist noch nicht so ganz ausgereift, weil ich bin so verführbar. Und dann, wenn da was kommt, denke ich mir, ach ja, ist doch so schön. Und dann hinterher denke ich mir, oh, bist du wahnsinnig geworden. Also von daher möchte ich da so ein bisschen, auf der anderen Seite, ich nehme es auch hin und sage, okay, ich bin verführbar, ich habe die Zeit, ich kann es machen, also bitte dann, ne? Aber jammer nicht. Weil wenn ich meinen Freunden sage, ich möchte mit ihnen arbeiten, dann sagst du, oh, wir können es nicht mehr hören. Das willst du schon immer. Also ich sage es nicht mehr.
Ja, und das ist schön, dass Sie, das hatte ich am Anfang vergessen, Ihre Online-Kurse erwähnt haben. Denn Sie haben Online-Kurse zum Thema Kränkung und Selbstwertgefühl, Selbstzweifel zu Narzissmus. Genau, finde ich sehr spannend.
Ja.
Ja. Frau Wadetzki, Sie haben sich auch bereit erklärt, eine kleine Übung anzuleiten. Und wie immer in unseren Podcasts wird diese kleine Übung dann ein paar Tage später gesendet werden. Ja, für den Moment dann von Herzen danke für dieses sehr lebhafte, spannende Interview.
Ja, herzlichen Dank, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie uns sozusagen in Ihren Zeitplan doch noch reingeschoben haben.
Ja, gerne, gerne.
Dankeschön.
Ich bedanke mich auch, dass ich bei Ihnen sein konnte.
Dankeschön, Frau Wadetzki. Das war Gestalttherapie, der Podcast.
Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
Bis zum nächsten Mal.